Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Es gibt eine Stiftung, das hast du wahrscheinlich auch in der Vorbereitung der Folge heute gelesen, Stiftung Patientenschutz. Die spricht davon, dass das die größte Volkskrankheit in Deutschland ist, die Einsamkeit.
Und Dr. Burak Yildirim.
Aber das Thema Einsamkeit muss im Grunde eben nicht negativ behaftet sein, wenn man es als Option der Selbstbegegnung nutzt, um sich einfach mit sich selber zu beschäftigen, eben tatsächlich auch mal innezuhalten, mal in sich reinzuhören, innere Bilder zu produzieren, die man dann für sich schöpferisch nutzen kann.
Das Schöne ist ja, dass bei der Zeile, die über dieser Folge steht, das ist nicht ganz so, ne? Weil wir fühlen uns gar nicht so einsam. Es ist so ein Tag, wo der war busy, ich weiß nicht, wie er bei der war bisher. Und dann ist es ganz gut, wenn man mal so unter sich ist, auch einsam unter zwei ist, unter Dr. Burak Yildirim und Mike Leis unter sich alleine. Das ist auch mal ganz schön.
Gemeinsam einsam, sozusagen. Gemeinsam. Genau. Nein, absolut, genau. Sehe ich genauso. Ja, busy war's, definitiv, aber auch das ist ja eine schöne Gelegenheit, mal kurz so die Pausetaste zu drücken des Alltags und sich auszutauschen, zu unterhalten, vorher und nachher und manchmal auch während der Folge tauschen wir auch mal ein paar Anekdoten aus.
Ja.
Und von daher ja, freue ich mich natürlich wieder, deine Stimme zu hören und freue mich auf die Folge, die wir, glaube ich, dafür nutzen können, auch aus dem etwas vielleicht schwer wirkenden Thema oder schwer aufs Gemüt wirkende Thema vielleicht noch das ein oder andere rauszuholen, dass man jetzt nicht unbedingt den Blickwinkel hat. Aber wir werden sehen.
Ja, absolut. Das Krasse ist ja, bevor wir da mal richtig tief einsteigen in dieses Thema und hoffentlich nicht zu depressiv werden, sondern trotzdem launig und mental health mäßig den einen oder anderen Impuls setzen können. Aber es ist schon krass, dass und alarmierend und naheliegend zugleich. Viele waren oder sind natürlich von den Lockdown-Beschränkungen und während der Corona-Pandemie betroffen und arbeiten auch vermehrt im Homeoffice, mussten persönliche Begegnungen verzichten und so weiter und so fort. Also das heißt so ein bisschen, die Einsamkeit ist natürlich etwas, was wahnsinnig gestiegen ist und wenn man dann auch sich die Zahlen mal so insgesamt anguckt, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wie krass die Zahlen tatsächlich wirklich sind. Und Vereinsamung ist übrigens ein Thema in Deutschland bei Jung und Alt. Also das ist nicht nur so, dass das eine schmale Zielgruppe betrifft, sondern es ist ja wirklich eine wirklich weit verbreitet. War mir so übrigens gar nicht bewusst. Und was macht das mit uns? Was kann man dafür tun, dass man vielleicht tatsächlich aus der Einsamkeit nicht nur Negatives zieht, sondern das vielleicht auch sogar manchmal genießen kann? Bevor wir das alles ausrollen, und das ist wirklich ein Thema, da kann man, glaube ich, wahrscheinlich 3 oder 4 Stunden drüber sprechen. Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, der war mal wieder selbst kreiert. Ich liebe ja so.
Selbst kreiert.
Ich liebe ja so Alltags-Challenges, wo man sich selber so ein bisschen herausfordert und versucht, so ein paar Krusten aufzubrechen, die sich dann so über Wochen, Monate, manchmal über Jahre über den Körper ziehen und über den Geist. Mhm. Und meine Challenge in der vergangenen Woche war, dass ich einfach meinen Bildschirmkonsum fast schon dramatisch reduziert habe.
Okay.
Und konkret auf 50 Minuten pro Tag über eine Woche. Ich hatte einen Tag, das war der Montag. Da habe ich richtig Gas gegeben, weil auch so ein paar Themen waren, die ich einfach noch lösen musste. Mhm. Aber dann der Dienstag und speziell ab Mittwoch, Donnerstag bin ich deutlich unter eine Stunde Bildschirmzeit dann gerutscht. Alles, was mit YouTube zu tun hat, mit sozialen Medien zu tun hat und so weiter. Und das hat natürlich zum einen gezeigt, wie eng man doch damit sich befasst und fast schon gefesselt ist mit der Thematik. Aber gleichzeitig hat es mir natürlich, was ja keine Verwunderung darstellen sollte, enorm Zeit gebracht für andere Dinge. Sei es einfach nochmal eine Seite lesen, nochmal ein Gespräch führen, nochmal eine Runde mit den Kindern drehen oder nochmal mit meiner Frau das ein oder andere bequatschen etc. pp. Und das fand ich schon bemerkenswert, um dann am Ende auch die Zeit zu sehen, die man da wirklich reduziert hat und für andere Dinge dann frei hatte. Erstens fand ich das für mich jetzt vom Disziplinfaktor her ganz nett. Es gibt sicherlich viele andere Themen, die viel beeindruckender sind, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber wie ich sagte, das sind so Alltagschallenges, mit denen ich mich gerne ab und zu mal auseinandersetze. Und wie du beim letzten Mal ja oder in einer der letzten Folgen ja gesagt hattest, mit dem Thema Fasten, was ja auch eine Disziplin darstellt, die man umsetzen muss, weil man auf einmal verzichten muss. Und ich wollte eben auf, ich will jetzt nicht sagen Unsinn, weil wenn ich mich mit YouTube oder mit sozialen Medien beschäftige, sind das wenig Meme-Themen, das ist wenig Schrott, sondern das ist dann schon so ein bisschen, wo ich mir denke, komm, da kannst du die ein oder andere Info rausziehen. Aber auch da habe ich versucht, mich ein bisschen zu disziplinieren und ja, fand das super. Muss nicht heißen, dass ich das jetzt sofort führe. Kann auch sein, dass ich wieder aufdrehe, den Konsum. Aber zumindest war es für mich einfach mal schön von der Birne her, dass das geht, dass ich das kann und dass ich das in Anführungsstrichen gar nicht so sehr brauche. Deshalb fand ich beim letzten Mal sehr bemerkenswert, als du gesagt hattest, ich habe einfach mal auf meinem Instagram-Account ein Jahr lang nichts gemacht und die Leute sind immer noch da. Ja. Und das Tolle ist, du bist auch noch da.
Ja,
also, du bist auch nicht weg.
Nee, ja. Es ist nichts passiert einfach.
Genau. Und ja. Das ist, fand ich für meine Birne ganz anständig.
Guck mal, dann hast du ein bisschen Inspiration aus dem eigenen Podcast gezogen.
Ja. Ja, boah. Muss sein. Also manchmal ist man ja sein bester Kunde. Also von daher sind hier einige Sachen dabei gewesen, wo ich mir gedacht habe, immer, stimmt ja, was du da sagst? Oder was der Mike da von sich gibt, ja, dann mach es auch. Mach es, Otze.
Der Otze.
Ne, der berühmte Spruch, Frank genau. Und Dedewitz. Mögen ihm die Ohren klingeln.
Ja.
Das könnt ihr nachschlagen. Also ich kann jetzt nicht alles erzählen, was jetzt mach es, Otze bedeutet. Das können dann die
Fußball-Kriegs
Podcast, Consumer, die können das gerne mal nachschlagen. Wie lief es denn bei dir?
Bei mir? Oh, ich habe manchmal so die Probleme, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kennt ja jeder wahrscheinlich, wenn man selbstständig ist, dann kennst du das auch, so die Situation, wenn du jemandem wirklich geholfen hast und du hast quasi ganz viele Zugeständnisse gemacht und dann geht es darum, ob man weiter zusammenarbeitet oder da nicht. Eigentlich ist klar, man arbeitet weiter zusammen und dann kommt von der anderen Seite aber so, ja, ich fand das total super, dass ihr euch da so über die Maßen reingehängt habt. Aber leider habe ich nur die Hälfte beim Budget. Können wir das trotzdem machen weiterhin? Und wo du so denkst, also normalerweise ist es dann bei mir immer so, dass ich dann irgendwie, ich muss mich super disziplinieren, dann nicht irgendwie deutlich zu werden, sondern das irgendwie, also die Nerven zu behalten in so einer Situation, weil ich das so ungerecht finde und auch so anmaßend finde und auch irgendwie so, also ich nehme sowas sehr persönlich, weil ich dann immer so denke, so, hä, warte mal, was? Was ist denn hier los? Also es ist so überhaupt nicht, ich bin so nicht erzogen worden, ich bin so nicht aufgewachsen, ich kenne so Leute eigentlich nicht, ich kenne sowas immer nur im Berufsleben. Naja, und dann habe ich gedacht, ich brauche irgendwie einen Katalysator, um solche Situationen besser hinzukriegen. Und dann, du weißt, ich laufe gerne. Und dann habe ich aber gedacht, so komm, ich brauche da jetzt irgendwie, Laufen reicht heute nicht mehr. Das war so zwei Tage hintereinander. Und dann habe ich einen Bekannten von mir angerufen, der wirklich eine sehr, sehr gute Figur hat. Und also auch sehr austrainiert ist. Der gemeinerweise, wenn er nichts macht, eher abnimmt. Kennst du so Typen? Das ist wirklich so eine Schweinerei. Das ist wirklich so unfassbar.
Die gibt es ja.
Die gibt es, ja. Ich weiß nicht, das wird mich nicht betreffen, niemals im Leben. Naja, und der hat mir dann bei YouTube Tiff und Dan genannt, habe ich das schon mal erwähnt? Nein, habe ich nicht, glaube ich, ne?
Nee, bisher nicht.
Tiff and Dan, könnt ihr einfach mal gucken bei YouTube. Das ist eine ganz schauderhafte Szenerie. Dan ist so ein durchtrainierter Athlet quasi. Das werden wir nie erreichen, Burak. Also auch bei allem Respekt, aber das schaffen wir einfach nicht mehr in diesem Leben. Und der trainiert in einer ganz komischen Szenerie, so in der Küche irgendwie, so eine ganz clean und macht da seine Exercises. Und es ist immer dieselbe Musik. Dieses ganze Internet ist vollgestopft mit seinen Videos, aber immer dieselbe Musiken und so. Aber das Training funktioniert nur mit Dumbbells, also das heißt mit Kurzhanteln. Und das reicht, das ist alles, was du brauchst. Und du denkst so, ach naja, komm, so 10 Kilo kann man schon mal nehmen, irgendwie links und rechts. So, und dann fängst du an damit und du bist kein Mensch mehr. Du bist irgendwie total im Arsch, aber so im Arsch, wenn man das jetzt ernst macht. Und das sind immer nur 30 Minuten oder 40 Minuten. Mach das mal. Also da gibt es so eine 6-Wochen-Challenge. Die guckt das bitte mal nach, wenn ihr da Interesse dran habt. Macht das einfach, ist for free, kann man einfach gut machen. Game Changer.
Jetzt sitzt du mir natürlich ein Floh ins Ohr, ne? Boah. Mach das mal, hast du gesagt. Du hast gesagt, mach das mal.
Mach das, stimmt. Warte mal, das ist, man muss mal bei dir ja vorsichtig sein mit Instagram
und so. Dann krieg ich Gänsehaut.
Ja, verdammt. Okay, oder du kannst es, wenn du Zeit hast, mal ausprobieren.
Obwohl, ich wäre dann natürlich auch viel öfter in der Küche. Also das ist auch, vielleicht kann man das eine mit dem anderen verbinden.
Vielleicht geht das. Einsam in der Küche. Aber ich kann dir sagen, dass es ein Gamechanger ist. Also der Körper richtet sich plötzlich, wenn man das schon nach einigen Malen gemacht hat, ein Wunder, richtet sich der Körper auf. Wem sage ich, ich rede gerade mit dem Orthopäden, du kennst das ja alles. und du gehst anders durch die Welt. Mir hat noch nie der Trizeps so wehgetan, wie das war so bestialisch. Einfach nur wem sage ich das, dem Orthopäden, mit eigenem Körpergewicht arbeiten, mit Dumbbells arbeiten. Also so simpel, machst du es aber effektiv, bist du komplett zerstört hinterher.
Ja.
Und die Tage danach sind furchtbar. Und schlimm ist, das hatte ich noch nie, ich habe immer normalerweise am nächsten Tag Muskelkater gehabt. Bei diesen Übungen ist es so, dass du 3 Tage später Muskelkater hast. Oder 2.
Boah.
Und die sind dann aber richtig böse. Die sind richtig böse. Und bei der 6-Wochen-Challenge muss der weitermachen. Also das heißt, es wird nicht besser. Mal ist uns schon ein verrücktes Hit-Training zwischen reingeballert. Auch nicht ohne. 30 Minuten Hit-Training, guten Tag, dann weißt du auch, was du getan hast.
Ja, definitiv.
Das alles hat aber dazu geführt, achso, dann laufe ich ja auch noch, deshalb heißt es ja auch, lauf dich frei. Nein. Das alles hat dazu geführt, dass ich sehr zen wurde und dass ich besser denn je tatsächlich so sagen konnte, nö. Einfach nö. Und ohne Groll, ohne durchzudrehen, ohne keine Ahnung, sauer zu sein, ohne es persönlich zu nehmen. Deshalb sage ich einfach danke, Tiff und Dan. Und die Welt ist wieder schön.
Ja, ich sehe mich schon. In der Küche Klimmzüge machen. Ja. Ja. Wunderbar. Das kann sich meine Frau warm anziehen. Die Küche gehört mir. Die Küche gehört mir.
Genau, geh raus. Ich bin jetzt
das meine ich jetzt nicht despektierlich, so nach dem Motto, da sei klar, da gehört er wieder. Der Südländer.
Ja, der Südländer.
Mit der Küche und Frau, sofort ist er. Nein, das hängt einfach bei uns damit zusammen. Meine Frau kann tatsächlich besser kochen als ich und zwar bedeutend besser.
Ja.
Und aber das ist für uns der
Südländer wieder. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört.
Ja, ich. Man munkelt, ich dürfte das sagen.
Ja, Bülent Ceylan sagt immer, den kenne ich ganz gut, den Comedian, der sagt immer, der Türk hat das und das gemacht. Ja.
Absolut.
Aber der Südländer, das hat meine Großmutter früher immer gesagt. Der Südländer, der wohnt bei uns da um die Ecke. Ja.
Ist eigentlich irgendwo auch charmant.
Ja, ist auch so.
Irgendwie, da fühlen sich aber auch schon Menschen aus Bayern angesprochen. Also da muss man je nachdem, wo man das fallen lässt, könnte es sein, dass da der eine oder andere Bayouvar allergisch reagiert. Aber man möge es den Leuten verzeihen, die uns Südländer so sehen. Nein, alles gut.
Leute, wir wollen jetzt hier nicht in ein ethisches Problem einsteigen, was es eigentlich gar nicht mehr gibt, hoffentlich. Aber
das stimmt schon.
Das stimmt. Aber bevor wir jetzt zu sehr einsteigen in dich, Kochkünste und in der einen Hand den Kochtopf, in der anderen die Bratpfanne und dann durch die Luft wirbeln. Einige Zahlen. 2019 fühlten sich 10,8% in Deutschland einsam. 2020 schon 26,6%. Und 2021, was denkst du, wie viel Prozent?
42.
Ah, er hat genau das gelesen, was ich aufgelesen habe. Verdammte Angst.
Ja, bevor die Leute denken, das sind Inflationszahlen, ja, sind sie natürlich nicht. Ne? Aber es ist, wie du ja wunderbar eigentlich kurz und knapp zusammengefasst hast, es ist inflationär.
Ja,
und ich meine, jeder kann, glaube ich, eins und eins zusammenzählen. Zwischen 2019 und 2021 lag eine sehr dunkle Zeit mit der
Corona-Pandemie.
Und das war, sagen wir mal, ein absolut negativer Gamechanger, der uns noch eigentlich lange begleiten wird, weil wir natürlich von 42% nicht ohne weiteres wieder auf die Zustände kommen vor der Pandemie, dass das im 10%, 12% Bereich gewesen ist. Und da haben wir, ja, ich glaube, auch als Gesellschaft insgesamt und jeder für sich einiges zu tun. Mhm. Vor allen Dingen, was das Thema Kinder und Jugendliche angeht. Weil die Zahl ist eigentlich, wenn man das so sagen darf, dramatisch gestiegen. Auch in der Selbstwahrnehmung. Also dass Jugendliche oder Kinder sich als einsam betiteln und so fühlen, das ist wirft einige Fragezeichen auf, aber vor allen Dingen auch einige Alarmzeichen, die man berücksichtigen sollte und versuchen sollte, gerade wenn man selber Kinder hat oder Jugendliche betreut. Das kann ja im Verein sein, das kann beim Sport sein, das kann in der Schule sein. Das kann im Musikunterricht sein, etc. Dass man versucht, da auf diese Themen mit einzuwirken, weil der Hilferuf von Seiten der Jugendlichen ist enorm, zeigen aktuellste Studien, auch aktuelle Umfragen. Und ich denke, ja, dem sollte man Gehör schenken.
Es gibt eine Stiftung, das hast du wahrscheinlich auch in der Vorbereitung der Folge heute gelesen, Stiftung Patientenschutz, die spricht davon, dass das die größte Volkskrankheit in Deutschland ist, die Einsamkeit. Und dass es eben, ja, im Gegensatz zu den letzten Jahren, berichten übrigens auch immer mehr 60- bis 70-Jährige, dass sie sich einsam fühlen. Ich habe da vor kurzem noch mit einem Familienmitglied gesprochen. Und er sagte, das Brutalste eigentlich am Altwerden ist, dass die alle nicht mehr da sind. So die meine Frau sagte, er ist vor 26 Jahren gestorben. Der letzte Schulfreund ist vor 15 Jahren gestorben. Selbst sein Hausarzt ist an Corona gestorben mit 65. Also so, da gerät irgendwie ganz viel irgendwie natürlich dann aus den Fugen. Und das fand ich, also ich habe ihn irgendwie gefragt, was ist eigentlich so das. Man fragt so, wie es dir geht, und wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, dann meine ich das auch so. Und dann sagt er, willst du es wirklich wissen? Dann sage ich, ja, klar, ja, schlecht. Und dann kam es ins Gespräch. Und dann ist es eben nicht so, dass es ihm körperlich schlecht geht. Und ich glaube, das ist eben einfach auch bei vielen in dieser Alterszielgruppe so. Sondern es ist eben so, dass einfach niemand mehr da ist. Und wie brutal ist das? Also dieses Gefühl von, ich bin allein, ich bin wirklich einsam. Und das ist jetzt die ältere Zielgruppe, wo man ja vermeintlich noch irgendwie drauf kommen könnte, dass das eine gewisse Logik in sich hat. Aber wir haben es gerade angesprochen, Corona war ein totaler Gamechanger insofern, als dass natürlich, klar, es war alles zu, Freunde sehen war auch nicht, Familie. Ich weiß, dass mein Vater total drunter gelitten hat, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Ich habe meinen Vater noch nie so lange nicht gesehen. Das liegt natürlich ein bisschen an der Entfernung, aber brutal einfach auch, dass jemand wie er, ich habe den noch nie unhappy gesehen, dann wirklich einfach auch in so ein Loch gefallen ist, wo ich dachte so, boah, okay, krass, da müssen wir mal gucken, wie wir den wieder rausholen. Das war aber auch eine Zeit, wo Menschen für sich mehr getan haben. Und das ist sowas, wo ich ein bisschen mit dir gerne hin möchte, auf unserer Reise heute, dass, korrigiere mich, wie du es siehst, aber Menschen mehr und mehr die Einsamkeit auch als Chance genutzt haben, um für sich was zu tun, um sich da rauszuholen, aber auch die Zeit zu nutzen, um sich wieder mehr zu bewegen, um sich besser zu ernähren, um vielleicht sich auch mal Gedanken wieder zu machen um Themen, Dinge, wo vorher einfach kein Platz war.
Absolut, und genau das ist das Thema, oder das Stichwort fast, was ich vorhin versucht habe, ein bisschen schon im Vorfeld einzubauen, nämlich man kann das Thema Einsamkeit so oder so sehen. Natürlich ist es negativ behaftet, und man macht sich damit natürlich auch einige negative Gedanken. Thema psychosomatische Beschwerden, Thema depressive Stimmung, Isolation. Wir haben ja in der Corona-Phase einen Zustand, also fast schon einen Aggregatzustand gehabt, den ja niemand von uns eigentlich so kennt. Nämlich, dass wir zwangsisoliert wurden, in der Phase, wo wir zu den ersten Corona-Positiven gehörten. Das vergisst man schnell. Jetzt mittlerweile ist ja so, dass ein Corona-Positiver entscheiden kann, bleibe ich zu Hause oder gehe ich unter Leute oder was mache ich eigentlich? Eigentlich ist es ja schon wieder, ist der Spuk vorbei etc. Aber es gab ja eine Phase, wo man ja im Grunde fast schon aussätzig war, wo Kinder, und das ist natürlich ein ganz, ganz sensibles Thema sogar, wo Kinder ja letztendlich in häuslicher Umgebung in Zimmern gesperrt wurden oder im Keller gehalten wurden. Dann wurde gesagt, so, wenn ich zweimal klopfe, dann gib es Essen. Dann machst du vorher aber das Fenster auf und dann schiebe ich dir das Essen rein und mach sofort die Tür wieder zu. Und da, das würde man ja denken, wir sprechen hier von Folter. Mhm. Aber das war gang und gäbe. Also, das haben wir in den Praxen erlebt, in den Gesprächen mit Kunden. Das war natürlich auch für jemanden wie mich jetzt, der selber Kinder hat. Also, ich sag ganz klar, möge wer auch immer hier zuhört, mich dafür auch verurteilen von mir aus oder hinterher nochmal hier von die Tür klopfen und sagen, ja, das durften sie aber nicht. Aber ich hätte das nie gemacht. Also wenn eines meiner Kinder Corona-positiv gewesen wären in dieser Frühphase, ja, im Leben hätte ich die nicht isoliert. Und trotzdem gab es das. Wir haben alte Menschen isoliert. Man durfte nicht in Altersheim, in Seniorenzentren. Man durfte Menschen im Krankenhaus nicht besuchen. Und das ist natürlich für jemanden, der dort 24 Stunden liegt und eigentlich so ein bisschen auch hofft, auch hoffentlich kommt heute mal jemand, ein Stündchen quatschen und so weiter, mal hören, was so in der Familie los ist. Und man weiß, nee, es darf keiner kommen. Das hat viele natürlich eben in diese dann am Ende hohen Ziffern reingetragen, die wir dann letztendlich statistisch ermitteln konnten. Und gleichzeitig aber, und auch das haben wir hautnah in unserer Praxis erlebt, haben sehr, sehr viele Menschen wieder Zugang zum Sport gefunden. Und eben auch, wenn es dann erzwungenermaßen Einzelsport war. Mhm. Aber es hatte irgendwo auch dann nochmal was Gutes. Man hatte viel Zeit, man konnte Online-Kurse machen. Man hat online Instrumente spielen gelernt. Einige haben Sprachen gelernt. Also es war einfach viel Zeit, die man sehr, sehr sinnvoll nutzen konnte. Davon kann ich selber auch ein Lied singen. Also in der Zeit, in diesen anderthalb, zwei Jahren, habe ich mir Skills angeeignet, die ich nie hätte aneignen können. Mhm. Und das war auch für mich sehr, sehr spannend, obwohl wir ja ganz normal arbeiten durften. Zwar mit Auflagen, aber bei uns, wir mussten die Praxis nicht schließen, sondern im Gegenteil, wir hatten Fußballpause eine Zeit lang. Mhm. Aber die Praxis lief toi, toi, toi auf Hochtouren. Mhm. Weil wir einfach ein gutes Konzept hatten in der Corona-Phase und das auch sehr, sehr gut umsetzen konnten. Aber das Thema Einsamkeit muss im Grunde eben nicht negativ behaftet sein, wenn man es als Option der Selbstbegegnung nutzt, um sich einfach mit sich selber zu beschäftigen. Wenn man natürlich zusammen wohnt, eine Familie hat, dann mit seinen Familienangehörigen, aber eben tatsächlich auch mal innezuhalten, mal in sich reinzuhören, innere Bilder zu produzieren, die man dann für sich auch schöpferisch oder kreativ nutzen kann. Und ich glaube, wenn man vielleicht was aus dieser Zeit positiv mitnehmen möchte, ist, dass man sich diese Phasen vielleicht einmal im Jahr, jetzt nicht in Form einer Corona-Isolation, sondern einfach als so, ich ziehe mich jetzt mal zurück, das Handy bleibt aus, ich habe ein paar Bücher dabei, ich habe vielleicht auch, wenn man es nicht ganz alleine machen möchte, Stichwort gemeinsam einsam, dass man einen guten Freund mitnimmt, eine liebe Freundin, den Partner natürlich, gar keine Frage, und sich mal bewusst zurückzieht und sagt, so, jetzt nochmal ein Aufmerksamkeitswechsel, nochmal die Begegnung mit mir selber, sich dann in dieser Phase mit dem Partner, der Partnerin oder eben Freund, Freundin austauscht und sagt, hör mal zu, das habe ich mir jetzt mal überlegt. Was hast du dir denn überlegt? Und ich glaube, da kann man einiges auch an Kraft Think Tank Mentalität eigentlich herausziehen.
Total. So ein bisschen auch feststellen konnte, wenn es um das Thema Laufen ging, das war ja ein brutaler Boom plötzlich, weil Fitnessstudios zu waren, Mannschaftssport konnte man auch nicht richtig betreiben und ja, selbst beim Laufen, also selbst wenn man alleine gelaufen ist, wurde man teilweise noch dazu genötigt, muss ich jetzt tatsächlich so sagen, außer drauf, ich habe es damals schon nicht verstanden, eine Maske zu tragen. Da wurde man komisch angeguckt, wenn man gejoggt ist und keine Maske auf hatte und an Menschen vorbeigejoggt ist, selbst wenn man da irgendwie 5 Meter vorbeigejoggt ist, also wo einfach wirklich nichts los ist und auch nichts los sein konnte. Das war irgendwie eine ganz komische Szenerie und ich fand aber trotzdem erfreulich, und da sind wir wieder bei den Chancen, dass sich Menschen dann eben so dieses Thema genommen haben und sich so fit gehalten haben. Oder aber auch einfach ins Laufen gekommen sind. Also ich habe eine absurde Szene noch in Erinnerung. So auf meiner Laufstrecke in Hamburg war das ganz krass. Da sind irgendwie viel, viel, viel mehr Menschen gelaufen plötzlich. Aber die waren auch so ein bisschen lost, weil sie nicht wussten, was sie eigentlich anziehen sollen. Und da sind dann Leute in Daunenjacken losgelaufen. Und teilweise in Hosen, da würdest du im Leben nicht drauf kommen, dass man damit joggt. Also das waren eher so Freizeithosen, wo du, da sind bestimmt schlimme Dinge passiert. Und natürlich fühlst du dich da auch nicht so richtig, ich sag nur, wenn der Wolf nicht nur im Wald wohnt. Aber, ja. Aber in der Daunenjacke laufen, das muss man auch erstmal können. Ich weiß, ich bin einmal in München, weil ich meine Laufhose vergessen hatte, in der Jeans gelaufen. Das war auch nicht so richtig lustig. Und die Blicke gehörten mir.
Kompliment.
Ja, danke. Ich wollte laufen. Und ich habe keine Bange. Ich weiß, ich habe die Geschichte schon mal irgendwo auch aufgeschrieben. Es ist nicht so, ich hatte 2 Jeans dabei und ich habe dann natürlich logischerweise auch eine frische Jeans, Gott sei Dank, noch zum Wechseln dabei gehabt. Das ist alles gut. Es ist nichts, auch da ist nichts passiert.
Puh, ja. Mich beruhigt.
Absolut, ja. Es hat auch viele Menschen beruhigt, die mich darauf angesprochen haben. aber nein. es war, wie gesagt, ohne zu sehr so ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken, es war eine Chance und viele haben sie genutzt und auch da genutzt. Und haben dann irgendwann auch festgestellt, dass die Daunenjacke vielleicht nicht die beste Idee ist und sind geswitcht und sind hoffentlich auch dabei geblieben. Ich glaube, die Zahlen sind immer noch ganz gut, also immer noch deutlich besser als vor der Pandemie. Nur eins ist, glaube ich, wirklich krass, und das ist das, was ich festgestellt habe, auch in meinem Bekanntenkreis, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass sich dann doch mehr Menschen in Behandlung begeben mussten, in Therapie begeben mussten, weil sie es einfach nicht mehr hingekriegt haben, weil sie es einfach auch diese Belastung, Mehrfachbelastung, ist ja nicht nur so, dass du ja mehr oder weniger die ganze Zeit zu Hause warst, sondern es war einfach auch so, dass dann auch die ganzen Probleme anfangen, wenn du zu nah aufeinander hockst, Familienstress, whatever. Das ist ja wirklich so plötzlich tauchten auf anderer Seite dann riesige Probleme aus, wo du dann auch merkst, ja, es hat schon so seinen Sinn, dass man nicht den ganzen Tag aufeinander hängt. Es hat auch schon seinen Sinn, dass jeder so seinen Job hat, hoffentlich. Und dann auch mal raus aus der Bude ist. Also das heißt, die Therapeuten, ich weiß auch viele Bekannte, die sich dann für eine Therapie entschieden haben oder sich ein Coaching verabreicht haben oder wollten, haben keine Termine bekommen mehr, weil einfach alles dicht war. Denen war dann nicht zu helfen in dem Moment. Und du hast es angesprochen, Krankenhäuser, völliger Notstand. Wir haben das ja miterlebt, was da so passiert ist. Und ich glaube aber auch, dass vieles ein bisschen auch geblieben ist. Wir haben uns ja immer wieder gefragt zwischendrin, was ist eigentlich nach Corona geblieben oder von Corona geblieben? Und erschreckenderweise stellst du fest, dass die Einsamkeit der Menschen obwohl die Pandemie jetzt nun, kann man schon sagen, überstanden ist irgendwie schon, also zumindest mal, ja doch, man kann es sagen. Ich glaube, mittlerweile haben es auch die Politiker verstanden.
Ja, und vor allen Dingen hat es der Kollege Drosten verstanden.
Der hat es auch verstanden, ja. Und Lauterbach auch.
Und das ist eigentlich, das reicht.
Das reicht. Wenn Drosten es verstanden hat, reicht es,
ja,
ne?
Ja, genau. Da muss man einfach sagen, alles klar, auch der Letzte hat es verstanden.
Ja.
Und jetzt können wir Gas geben.
Ja. Und ich glaube, bei mir ist es so immer dann, wenn Lauterbach es verstanden hat und sich entschuldigt, dann ist, ja, oder eingesteht, dass man schwere Fehler gemacht hat, dann weiß ich, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
Ich sag mal nichts. Er ist ja, ja, herzlicher Kollege.
Ach ja, stimmt. Ich vergaß. Entschuldigung. Ja. Basht man natürlich auch nicht. Ja, aber ja, ich darf, ne?
Sehr sicher. Volles,
ja,
Rohr.
Ja, volles Rohr. Gut. Gut, Karl. Also, viel Spaß beim Zuhören. Ja, nein, Spaß beiseite. Was aber geblieben ist, ist tatsächlich irgendwie noch ein ganzer Rucksack an Einsamkeit. Die Frage ist aber, wie ziehe ich eigentlich meine Chancen daraus aus dem Thema Einsamkeit? Was ist das Positive, was ich mitnehmen kann? Was sind die Chancen, die daraus entstehen können, deiner Meinung nach?
Ja, ich denke, die größte Chance besteht erstmal darin, zu erkennen, dass ja Einsamkeit ja streng genommen ein rein subjektives Gefühl ist.
Mhm.
Es ist ja letztendlich keine Erkrankung. Also man findet darüber in keinem medizinischen Lehrbuch eine sozusagen diagnostische Definition. Die Symptome, die damit einhergehen können, also beispielsweise, dass man vielleicht auch depressive Episoden erlebt oder dass man eben psychosomatische Beschwerden sozusagen damit verbindet, weil letztendlich gibt es gute, gute Korrelation zwischen den Erkenntnissen, dass beispielsweise in den Hirnarealen bei Einsamkeit die Bereiche aktiviert und stimuliert werden, die für Schmerzwahrnehmung zuständig sind. Also mit anderen Worten, einsam sein kann wehtun. Oder dass der Blutdruck steigen kann, dass Cortisol, das Stresshormon im Körper ansteigen kann. Also wir können aus der symptomatischen Thematik können wir daraus ein Krankheitsbild kreieren, aber streng genommen ist es prinzipiell erstmal eine Einstellung und ein subjektives Empfinden. Und das ist sicherlich auch das, was du eben gesagt hast, das bleibt. Und meiner Meinung nach, so wie ich es vorhin gesagt habe, wird es uns auch lange begleiten. Es gibt von der Uni Bochum und zusammen mit der Uni Jena eine Langzeitstudie seit 1979, die das Thema Einsamkeit untersucht. Und da sieht man eben auch diese steigenden Zahlen. Man sieht die steigenden Zahlen eben vor allen Dingen auch bei Jugendlichen. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass man sich damit auch auseinandersetzt und für sich erkennt, dass es eine Einstellung ist, dass es ein Gefühl ist und man kann Einstellungen und Gefühle verändern. Wenn man es alleine schafft oder mit Hilfe natürlich von Familien, Freunden, bekannten Kollegen, umso besser vielleicht auch, aber ansonsten braucht man natürlich auch professionelle Hilfe, ob das anonymisiert in Form von die Nummer gegen Kummer beispielsweise ist. Oder aber, dass man tatsächlich psychotherapeutisch betreut wird, gerade wenn man auch Symptome entwickelt, körperlicher Art. Das ist die eine Möglichkeit oder eben die andere. Und dann glaube ich, gibt es vor allen Dingen auch sehr, sehr einfache Strategien, die man für sich nutzen kann, um da rauszukommen, wenn man es einigermaßen erkannt hat. Ob das Smalltalks sind, die man bewusst eingeht. Manche nutzen zum Beispiel dann Haustiere. Wir haben in der Pandemiesituation unheimlich viele Familien und auch Privatpersonen erlebt, die sich dann Tiere angeschafft haben. Und gerade dann gab es ja auch die Phase, wo man als Hundebesitzer vor die Tür durfte. Ne? Katzenbesitzer hatten die Arschkarte, ne? Aber die Hundebesitzer durften raus. Und das haben dann wiederum auch einige natürlich genutzt für Smalltalks, weil dann hat man viele Hundebesitzer auf einmal gesehen und hat sich dann ausgetauscht. Oder eben die Möglichkeit, Sport alleine und dann irgendwann auch mal zu zweit machen zu dürfen. Da hat man sich bewusst getroffen, verabredet und gesagt, pass auf, bevor ich alleine laufe, laufen wir doch zusammen, können wir ein bisschen quatschen, kommt ja in letzter Zeit eben ein bisschen kurz. Also ich glaube, da haben sich sehr, sehr viele Synergien, positive Synergien entwickelt. Und das ist sicherlich eine der großen Möglichkeiten, dann auch jetzt nach der Pandemie, wenn diese Gemütsfelder bleiben. Und wie gesagt, rein numerisch haben wir immer noch sehr, sehr viele davon, wie du es eben gesagt hast. Laut der Stiftung ist es die größte Volkskrankheit aktuell. Das kann man erstmal so stehen lassen. Und deshalb ist es natürlich für jeden Einzelnen weiterhin eine Challenge, das zu nutzen. Wir haben natürlich, gerade wenn wir nochmal auf das Thema Jugendliche eingehen, es gibt halt so ein paar Themen, gerade in der Kommunikationswelt, Veränderungen, digitale Innovationen. Man hat ein bisschen jetzt aktuell wieder nach Corona einfach mehr Mobilitätsmöglichkeiten und gleichzeitig aber auch eine gewisse Unbeständigkeit in den sozialen Beziehungen. Wir haben sehr, sehr viel, was online stattfindet, wo man natürlich nicht so die Kommunikation und die soziale Bindung eingehen kann, die man vielleicht sonst in früheren Zeiten hat. Und ich will jetzt nicht nach dem Motto, früher war alles besser, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es ist halt schwierig, tief in Beziehungen einzutauchen, wenn vieles im Chat stattfindet, wo man sich dann vielleicht auch mal trifft, aber unheimlich viel schon vorweggenommen hat in den Textnachrichten. Hm. Und dann sitzt man sich das erste Mal gegenüber, ob das jetzt ein Tinder-Date ist oder ehemals StudiVZ, hätte ich jetzt fast gesagt.
Damals, ja.
Ja, genau.
Friendscout 24, ne? Guten Tag.
Also ja, es gibt mittlerweile Leute, wenn man mal ganz kurz einfach bei diesen bei diesen Unbeständigkeiten bleiben darf, ne? Also die haben wie so eine Art Fuhrpark auf Tinder. Also das heißt, ne, die haben für jede Gelegenheit quasi haben die einen Kontakt und dann wird gesagt, so mit dem Kontakt gehe ich essen, mit der Kontakt ist, der bleibt heute Abend zum Übernachten da und mit der anderen schreibe ich mir nur. So, und wenn wir natürlich mehr oder weniger auf Ressourcen zurückgreifen wollen einfach nur, dann ist es natürlich schwierig, tatsächlich so ein paar Interaktionen aufzubauen. Und das kommt natürlich den Jugendlichen, die mit sozialen Medien und viel digitaler Welt groß werden, kommt denen natürlich auf der einen Seite vielleicht zugute, weil man sehr, sehr schnell und auch wenig persönlich Gas geben kann. Aber nochmal, am Ende ist es eine gewisse Unbeständigkeit. Und ich habe ja vorhin gesagt, es gibt in keinem Lehrbuch der Medizin eine Definition für Einsamkeit, weil es eigentlich kein Krankheitsbild ist. Und trotzdem ist es ja im Grunde die Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlichen sozialen Beziehungen. Nur dann entsteht ja eigentlich das Gefühl, ja, Moment mal, damit fühle ich mich einsam. Es kann übrigens auch durchaus sein, dass man sich einsam fühlt unter Leuten. Auch das ist ja eine Variante, weil man im Kollektiv sich isoliert fühlt. Man hat keinen Anschluss, man wird nicht wertgeschätzt, man wird nicht wahrgenommen. Und ich glaube, es ist auch, wie so häufig bei diesen Themen natürlich auch ein buntes Feld, wie man Einsamkeit wahrnehmen kann.
Ist es, aber es ist unstrittig, was daraus entstehen kann. Und das ist das, was mir so nicht klar war. Also klar, wenn man sich da jetzt irgendwie so ein bisschen reindenkt, wenn man aber recherchiert, und das finde ich tatsächlich krass, was die Psyche, also wenn die Psyche unter Einsamkeit leidet, was der Körper dann auch aushalten muss und was tatsächlich auch gesteigert wird in Form des Risikos für Schlaganfälle, Herzinfarkte, Übergewicht, chronische, akute Schmerzen, zeigen diverse Studien. Hast du als Orthopäde, muss ich einfach direkt fragen, mal damit zu tun gehabt, dass Menschen Einsamkeit in Form von akuten Schmerzen, dass die zu dir kommen und du stellst fest, es ist eigentlich gar nichts los, die sind einfach nur einsam?
Ja. Es erfordert allerdings, dass man Zeit hat, um ein Gespräch zu führen, um dann letztendlich auf dieses Thema zu kommen. Weil keiner setzt sich hin und sagt, ich habe Schulterschmerzen, aber vorher wollte ich Ihnen erklären, ich bin einsam. Sondern die meisten versuchen ja, weil sie ja in der Regel davon ausgehen, habe ich einen Termin in der Orthopädie, bin ich im Grunde schneller wieder aus dem Raum, als ich meinen Namen sagen kann. Wenn man dann die Möglichkeit hat, das ist jetzt auch kein Bashing, um Gottes Willen, nicht, dass die orthopädischen Kollegen jetzt auf die Barrikaden gehen, aber wenn man die Möglichkeit hat, und das haben wir vor allen Dingen im Sport, wenn wir Vereinsbetreuung machen, wenn wir Einzelsportlerbetreuung machen, dann genießen die eine ganz andere Aufmerksamkeit. Also beispielsweise, dass wir vor Ort sind, im Verein sind, bei einem Wettkampf sind, beim Training. So, das heißt, dann kann man mal ein intensiveres Gespräch führen. Mhm. Man muss sich aber auch der Bedeutung einer potenziellen Einsamkeit auch bewusst sein als aus therapeutischer Sicht. Wir hatten es bei der Traumafolge mal angerissen, dass jemand, der in der Rehabilitation ist, ein Sportler beispielsweise, natürlich eine Form der Einsamkeit verspüren muss. Egal, ob das ein Einzelsportler ist, der eben nicht normal trainieren kann, der sich nicht auf den Wettkampf vorbereiten kann, sondern erstmal für sich selber gesund werden muss. Mhm. Vor allen Dingen aber die Mannschaftssportler. Weil die werden dann aus der Mannschaft rausgerissen, haben isoliert ein Einzelrehabilitationsprogramm, müssen das erstmal bewältigen, um dann irgendwann zur Mannschaft zurückzukommen. Da gibt es Verletzungsfelder, die sind relativ klar definiert. Ich sage jetzt mal Muskelfaserriss, ganz grob 3, 3,5, 4 Wochen vielleicht. So, Kreuzbandriss 6 bis 8 Monate, auch grob umrissen. Mhm. Aber es gibt einige Themen, wie eine Schambeinentzündung beispielsweise, wo man nicht so ohne weiteres den Ticker stellen kann und sagen kann, ja Moment, die ist nach 12 Wochen erledigt. Aber selbst wenn es eine Verletzung ist, die man so ein bisschen timen kann, ist es trotzdem für die Athleten, die aus der Mannschaft gerissen werden, ist es eine einsame Situation, weil sie erstmal mit sich selber klarkommen müssen, sie müssen gesunden, dann müssen sie wieder zurückkommen und haben immer im Hinterkopf, schaffe ich das. So, in diesem Zuge erleben wir es auch sehr häufig, und manchmal, und das meinte ich vorhin in einem anderen Zusammenhang, kann man sich auch einsam in einer Gruppe fühlen. Und was wir schon mal erleben, ist, dass der Sportler, je näher er zur Mannschaft wieder zurückkommt, auf einmal Beschwerden anderer Art entwickelt. Der Rücken tut weh, die Gegenseite zwickt, nicht der operierte Fuß. Also die kriegen so eine Art Lampenfieber. Mhm. Und das ist auch sehr, also manchmal sehr strange, wo wir denken, ja Moment mal, normalerweise müsste es denen doch quasi unter den Füßen jucken, dass die wieder zurück können. Und da merkt man eigentlich, dass diese Menschen einen ganz, ganz unterschiedlichen Einsamkeitsverlauf nehmen. Am Anfang traurig, ich bin verletzt, ich kann nicht mit dabei sein. Dann merken sie, ach okay, ich komme langsam, ich finde zur alter Stärke, ich fühle mich fit, ich fühle mich gesund. Mhm. Und auf einmal, oh Moment, das ist ja der Punkt gekommen, wo ich wieder zurück kann. So, und da kann es natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Angst wieder da ist, sich wieder zu verletzen. Oder dass man einfach, ja, letztendlich so eine Transformation des Einsamkeitsgefühls hat und auf einmal denkt, ja, wenn ich jetzt wieder da bin, da habe ich, wie gesagt, da habe ich irgendwie Muffensausen vor. Kriege ich den Anschluss wieder gepackt? Kriege ich meine Position, die ich vorher hatte? Schaffe ich meine Zeiten, die ich vorher gelaufen bin, etc., gesprungen bin, weiten und so weiter. Und deshalb glaube ich, ist es viel, viel häufiger ein Thema, als uns jetzt im medizinischen Bereich bewusst ist. Mhm. Aber die Kunden, die Athleten kommunizieren das auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Mhm. Ach, spannend. Mir war das so nicht bewusst, ehrlicherweise, dass die Psyche natürlich einiges kann. Nicht immer zum Positiven, ist klar, aber dass sie tatsächlich einfach auch dann etwas aufdeckt, was ja dann wirklich rein körperlich ist, nämlich Schmerzen, finde ich super spannend und super komplex. Und dass als Ursprung dann noch die Einsamkeit dann dahinter steckt, finde ich spooky und ist etwas, was ich ehrlicherweise in keinem Magazin bisher gelesen habe, in keiner Fernsehsendung gesehen habe. Ich habe auch keinen Orthopäden, danke, dass du jetzt drüber sprichst, mal darüber referieren hören. Das ist etwas, was in Gänze für mich total neu ist und für euch da draußen vielleicht auch.
Ich denke, das ist auch für uns ein sehr, sehr gutes, also wenn wir es analysieren oder wenn wir letztendlich einfach mit klarem Kopf durch die Welt gehen. Dafür muss man nicht studiert haben oder irgendwas publiziert haben oder irgendwelche Studien recherchiert, sondern dass man letztendlich sich mit dieser Thematik der Einsamkeit beschäftigt, idealerweise selber zumindest nicht das negative Gefühl hat. Von den positiven Möglichkeiten habe ich ja vorhin erzählt. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir das im Namen der Menschen einfach nutzen. Also wir haben zum Beispiel in der Phase Corona vor allen Dingen, haben wir unsere Kunden fast dazu gedrängt, zu Physiotherapie zu gehen. Dann hieß es, Physiotherapie, aber gibt es nicht ein paar Übungen für zu Hause? Habe ich gesagt, nee, ihr bitte nicht. YouTube-Videos können Sie zwar jetzt jede Menge gucken, können Sie auch zusätzlich machen, aber gehen Sie bitte zur Physiotherapie. Mhm. Warum? Weil ein weiterer menschlicher Kontakt, sich um jemanden kümmert, der jemanden anfasst.
Verstehe.
Ohne Angst vor irgendwelchen Viren, die uns ja dann Gott sei Dank doch nicht alle ausgerottet haben. Und dementsprechend, oder auch, dass man auf der Trainingsfläche arbeiten konnte. Klar, am Anfang komplett alleine, isoliert, aber es war wieder jemand dabei. Das hat man hatte wie so eine Art Personal Coaching auf Rezept. Und so sage ich ganz klar, haben wir das auch verkauft. Wir haben ganz klar gesagt, wir nutzen diese Phase jetzt. Sie haben viel, viel mehr Zeit, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, weil der ganze andere Kladderadatsch fällt weg. Und deshalb gehen Sie bitte zur Physiotherapie. Bei einigen war es schwierig, weil die einfach den Kontakt nicht wollten. Jetzt nicht zu den Physiotherapeuten, das sind wunderbare Menschen, sondern einfach, wie es so schön hieß damals, reduzieren Sie so gut wie möglich jeglichen Kontakt zu anderen Menschen. So, Ärzte oder Ärztinnen waren irgendwo davon befreit, so nach dem Motto, da können sie sich nicht anstecken und da können sie hin. Das, ne, wir sind, haben wir ja auch damals gelernt, wir sind systemrelevant, ne, was immer das bedeuten mag, weil ich kenne viele andere Bereiche, die sind auch sehr systemrelevant, die mussten aber alle schließen, anderes Thema, andere Folge. Und wir haben das wirklich für uns einfach genutzt und haben unsere Kunden da sehr, sehr gut durchmanövriert, die uns das auch einfach gedankt haben, unabhängig davon, dass es auch wichtig war für viele Physiotherapeuten, darf man ja nicht vergessen, existenziell, weil die wurden am Anfang mit Massagesalons in einen Topf geworfen.
Ja.
Sondern, ne, und das ist ein absolutes Unding, auch da meiner Meinung nach in der Außendarstellung und in der Kommunikation. Und dann war es an uns, das Thema Massagesalon und Physiotherapie einmal auseinander zu definieren und eben den Athleten, wobei die sowieso dran interessiert waren, aber auch vor allen Dingen den normalsterblichen Kunden das schmackhaft zu machen. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich auch vorbeugend gegen Einsamkeit gearbeitet haben, ohne dass man das als Diagnose sozusagen in der Kartei eingetragen hat. Aber das war schon von der Denke her für uns ganz wichtig.
Ja, vor allen Dingen habt ihr ja dann etwas getan, was gegen die Einsamkeit direkt wirkt, aber auch nochmal, ich sag mal so, eine sogenannte Me-Time mit sich bringt, dass sich Menschen dann einfach auch um sich kümmern, dass sie vielleicht einfach auch, ja, nicht nur für die Seele, sondern auch sich mal um den Körper kümmern. Denn jeder von uns hat irgendwie, jeder von uns kann eigentlich mal zum Physiotherapeuten gehen, weil in den Berufen, in denen wir arbeiten, wo Rauchen, wo sitzen das neue Rauchen ist, da ist bestimmt für jeden Physiotherapeuten immer was zu tun. Aber warum komme ich jetzt auf dieses Me-Time? Weil ich glaube, es gibt nochmal einen großen Unterschied zwischen dem Alleinsein und alleine was für sich machen und Einsamkeit. Und diese Schnittmenge ist aber trotzdem gegeben, wobei die Übergänge, glaube ich, auch ein bisschen fließend sind. Das ist auch, glaube ich, so, ja, finde ich auch ein bisschen immer so die Gefahr. Und dieses Alleinsein ist ja erstmal immer etwas, was können viele Menschen gar nicht richtig gut aushalten. Ich kenne ganz viele davon, die das nicht können. Und das finde ich brutal, weil ich finde es total wichtig, mal alleine zu sein. Einfach, dass niemand da ist, dass Stille da ist, dass du dich um nichts zu kümmern hast, außer um dich selbst. Das ist dann meistens auch schon nur genug. Und auch das auch mal zu genießen, dieses Alleinsein. Wenn die Einsamkeit der Treiber ist, ist es natürlich dann irgendwie richtig doof. Aber ich glaube, das ist nochmal wichtig, da eine klare Unterscheidbarkeit zu machen auf der einen Seite und das aber auch trotzdem für sich gut akzeptieren zu können, dass Alleinsein nichts Schlechtes ist, sondern dass das was ist, was auch wichtig ist, um durchzuatmen, um den was für die mentale Gesundheit zu tun, einfach mal den Kopf zu leeren, einfach mal das tun zu können, was man will, nicht abhängig zu sein von irgendwas, etwas anderem oder von einer anderen Person, ist aber schwer, glaube ich. Und ich glaube auch, dass dann setzt es ja auch voraus, dass du ein stabiles Umfeld hast, ein soziales, stabiles Umfeld. Und hier kommt es. Ich glaube eben so dieses Alleinsein, damit man sich das leisten kann, brauchst du eben irgendwo auch dieses starke soziale Umfeld, weil sonst würdest du wieder in die Einsamkeit gehen oder die Gefahr wäre ja relativ groß. Und auch das ist was ich festgestellt habe in der Pandemie. Ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, aber spätestens da war für mich plötzlich sichtbar, wie stark mein soziales Umfeld auch ist, weil plötzlich änderten sich die Themen aus dem Familienkreis, im Freundeskreis. Und man konnte zum Beispiel auch über das Alleinsein sprechen. Man konnte auch darüber sprechen, dass man zur Physiotherapie, du hast es schon angesprochen, geht, dass man was für sich tut, dass man, keine Ahnung, oder wenn es einem nicht gut ging, und ich weiß auch, dass mein Vater in dem ein oder anderen Videocall gesagt hat, mir geht's gar nicht gut mit der Situation und ich fühle mich tatsächlich auch einsam. Wo ich gesagt habe, Vater, du bist nicht einsam, weil du, guck mal, du hast den und den, du hast dein Umfeld, aber es gibt Menschen, die haben das alles nicht. Und so über diese Gespräche haben wir festgestellt, und das hast du gerade eben auch vorhin gesagt, wie wichtig es ist, diese Gespräche zu führen.
Ja.
Und festzustellen, du bist nicht einsam, sondern da sind Menschen da. Und ob das im Flur ist, im Mietshaus, ob das auf der Straße ist, irgendwie beim Einkaufen, was auch immer. Ich glaube, dass die Kommunikation eines der wichtigsten und mächtigsten Tools gegen die Einsamkeit ist. Was denkst du?
Auf jeden Fall. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, die Kommunikation mit sich selbst kann auch eine Form der Einsamkeitsbewältigung sein. Und du hast es nochmal, du sprichst mir aus der Seele, dass eben Einsamkeit nicht negativ sein muss. Man kann es anders nennen, allein sein, mit sich selbst sein. Me-Time ist ja eigentlich ein total wunderbarer und auch Mainstream-Begriff, das kennt mittlerweile jeder. Aber es kann unheimlich produktiv sein. Also Robert Schumann hat das, glaube ich, mal schön gesagt, die Einsamkeit ist der vertraute Umgang mit sich selbst.
Mhm.
Und um sich auch vielleicht nochmal so auf die ein oder andere Waage zu stellen, und zwar nicht auf die Gewichtswaage, sondern auf eine emotionale, auf eine mentale Waage und zu überlegen, wo stehe ich denn eigentlich? So, weil was in der Corona-Zeit enorm interessant war, ist, es wurde wirklich wie auf den Pausenknopf gedrückt. Ne? Also klar ist, die Zeit lief weiter, das Leben lief weiter, aber völlig verlangsamt, weil eben viele Aspekte, die selbstverständlich für uns sind, viele auch interaktive Aspekte, plötzlich wegbrachen. So, man hatte dann seinen Job, einige auch nicht mehr, weil sie nicht mehr durften. Also hatten sie noch mal mehr Zeit als viele andere. Und einige durften dann Homeoffice zum Beispiel machen, was ja auch nochmal eine andere Thematik war. Aber man hatte eine Ressource voller Zeit, die man nutzen konnte, in welcher Form auch immer. Und deshalb glaube ich, ist es halt, wie gesagt, eine Möglichkeit, sehr produktiv zu sein. Aber es hat natürlich auf der anderen Seite auch bei vielen zu einem Denken geführt, was ja dann jetzt auch in der Nach-Corona-Zeit haften geblieben. Es gab eine NDR-Umfrage unter 11.000 Personen, die ich nicht alle durchgelesen habe, sondern eine Aussage war interessant, vor allen Dingen das Alter der Teilnehmerin. Die hat zu Protokoll gegeben, in unserer Gesellschaft mit dem enormen Leistungsdruck kann man es sich kaum leisten, soziale Nähe zu suchen. Wer das braucht, wird als schwach abgestempelt. Das fängt schon im Bildungssystem an. So, und das gibt eine 17-Jährige aus Hamburg zu Protokoll. So, da denke ich mir, ja, also wenn die mit diesem Mindset jetzt groß wird, also das heißt tatsächlich dann in die Arbeitswelt kommt und sich das Leben aufbaut, das ist ja schon sehr eingeengt eigentlich. Aber das ist die Wahrnehmung dieser Teilnehmerin. Also muss man diese Wahrnehmung respektieren und würdigen. Aber wenn das Mindset ist, von vielen Jugendlichen. Es gab jetzt vor kurzem eine ganz brandaktuelle, das ist auch durch die Politik gegangen, Studie vom Progressiven Zentrum Berlin, extrem einsam. 1000 Befragte, 16 bis 23 Jahre. Ja, und davon waren 51%, die gesagt haben, ja, ich bin einsam. Und das wurde im Rahmen dieser Befragung tatsächlich sogar als demokratiegefährdendes Potenzial eingestuft, weil man letztendlich rausgearbeitet hat, dass diese 51% sozusagen empfänglich sind für autoritäre Gedanken und für Verschwörungstheorien. So, und das heißt also, wir haben es nicht mit einer Einschätzung eines jeden zu tun, für sich selber im stillen Kämmerlein, sondern wir haben tatsächlich durch dieses Thema einen, ja, sagen wir mal, einen gesellschaftlichen Einfluss. Und deshalb müssen wir uns auch, und das macht ja am Ende des Tages, oder versucht die Politik am Ende des Tages ja auch, die Familienministerin Frau Lisa Paus hat vor einem Jahr ein Kompetenznetzwerk gegründet, das sich mit Strategien gegen Einsamkeit auseinandersetzt und sozusagen Strategien entwickelt. Also es ist irgendwo im Mindset der Politik auch da und letztendlich wird gegengesteuert. Aber ich glaube, dass wir da sehr viel aggressiver und sehr viel auch progressiver mit umgehen müssen und nicht so nach dem Motto, ja gut, da fühlt sich halt jemand mal einsam, da werden wir schon eine Lektüre für rausbringen, sondern ich glaube, genauso wie jetzt die Zahlen alarmierend sind für den Jugendlichen- und Kinderbereich, müssen wir auch da genau anfangen, also im Bildungssystem. Und es gibt ja mittlerweile Schulen, auch unsere Kinder haben, sagen wir mal, so ein bisschen das Vergnügen, dass da teilweise wirklich in Gruppen gearbeitet wird. Aber jetzt erinnere dich an deine und an meine Schulzeit und wir sind nicht die Ältesten auf dem Planeten. Also wenn wir von früher sprechen, da lachen einige drüber, ja, die noch wesentlich älter sind. Ja. Aber wie war denn unser Unterricht? Unser Unterricht war einzelstrategisch. Du sitzt da, du hast die Fresse zu halten. Kein Austausch, kein Fuschen, kein Rübergucken und kein Fragen.
Und so. Keine Liebesbriefe schreiben. Wichtig.
Ja, die ja. Stimmt.
Ja, ja, ich auch.
Stimmt.
Ich habe mich widersetzt. Ich war ja ein Revoluzzer, aber gut.
Stimmt. Naja, ich habe keine geschrieben. Ich hatte natürlich nur Fußball im Kopf.
Willst du mit mir gehen?
Ja. Und, aber da, genau da müssen wir einsetzen. Also, wenn wir diese Hilferufe bekommen, aus diesen Altersklassen, auch sehr gut formuliert, also nicht so ein bisschen Platsch, ne, so einer Motto Kringe, sondern wirklich vernünftig formuliert, dann müssen wir das aufnehmen und dann wirklich sukzessive abarbeiten. Und lass uns im Bildungssystem anfangen, ne, und dann so ein bisschen versuchen, hoch zu skalieren. Aber ich glaube, es ist ein Thema, was wirklich ganz, ganz oben auf der Agenda stehen muss. Gerade auch aus, und jetzt kommen wir zu dem Thema wieder Medizin, aus gesundheitlichen Aspekten, weil die Nebenwirkungen dieser subjektiven Wahrnehmung der Einsamkeit erhebliche Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben.
Ja, erstens das und zweitens sind noch zwei Aspekte in dieser Materie mit verwoben, die ich ganz, ganz krass finde, die ich, wenn du, deshalb ist es gut, dass man einen Podcast macht, man lernt so viel, wenn man ordentlich recherchiert. Aber es ist wirklich Wahnsinn, dass wir uns deshalb und unter anderem auch in die Einsamkeit manövriert haben, weil wir als Gesellschaft nicht verstanden haben, immer mal wieder auf die Pause zu drücken. Bedeutet also, in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, gibt es einen ganz, ganz interessanten Artikel übrigens bei businessinsider.de, könnt ihr mal nachgucken, Harvard-Forscher, Business Insider, Einsamkeit, Stichworte sind das. Das ist richtig brutal und da ist mir aufgefallen, ja, wie lame sind wir eigentlich, weil wir uns von einem Termin in den nächsten hangeln. Und übrigens, das hat Corona nicht besser gemacht, weil die digitalen Termine sind nämlich viel mehr geworden als in der Regel, wo man mal wenigstens noch reisen konnte, zwischendurch mal Luft holen konnte. So, durch diese Verdichtung und durch dieses extreme höher, schneller, weiter Leistungsgesellschaft haben wir eins versäumt, soziale Kontakte zu pflegen. Und wenn dann der Stecker gezogen wird, dann was hast du denn gehabt? Dann hast du ein Büro, das du von innen gesehen hast, ewig lange. Dann hast du, keine Ahnung, dann hast du vielleicht noch ein Hotel, das du andauernd gesehen hast. Also da, und das ist aber auch dann geschlossen, da kannst du auch nicht mehr in der Rezeption anrufen, wenn du einmal einsam bist. So, also ein entscheidender Faktor, den fand ich schon so, dass es mir nicht mehr so präsent war, aber total logisch. Zweite Sache, fand ich auch völlig irre, und zwar der Umgang, wie gehen wir, also grundsätzlich generell mit Gefühlen um und wie gehen wir mit negativen Gefühlen um. Es gibt tatsächlich auch von Harvard eben, von der Uni, die steile These und auch eine Studie, dass wenn wir schlecht damit umgehen, also wenn wir schlecht mit negativen Gefühlen umgehen oder gar nicht, hat das direkten Einfluss auf die Einsamkeit. Das Risiko steigt nämlich. Und dazu gehören folgende Dinge: exzessives Grübeln, Schuldzuweisungen entweder an sich selbst oder an andere Menschen gerichtet, das Ausmalen von Katastrophenszenarien, das Unterdrücken negativer Gefühle, absichtlicher Rückzug von sozialen Kontakten, Meiden anderer Menschen, das Ablehnen emotionaler Supports durch andere. Das sind eigentlich, wenn man sich das so wirklich vor diese Bullet Points so anguckt, Wahnsinn. Schlicht Wahnsinn, weil wir irgendwie in einer modernen Welt leben, aber es nicht geschafft haben, mit Gefühlen modern umzugehen. Der Umgang mit Gefühlen ist immer noch in 1950er Jahren stehen geblieben. Und das ist eigentlich krass, obwohl es vielleicht mehr ein Commitment gibt dazu, dass man auch, vielleicht ist es ein bisschen normaler geworden, dass man sich einen Coach oder einen Therapeuten, heute heißt er ja Coach als Therapeut, weil klingt ja irgendwie sexier. Ja. Heute hast du irgendwie vielleicht, also ich merke aber auch selber, dass wenn ein Freund, Kollege, manchmal sind die Grenzen ja fließend, sagt, ich muss mal 3 Monate weg. Weißt du, alles klar, der ist mal 3 Monate auch mal irgendwo in der Klinik. Dann denkst du so schon, oh krass, okay, oh krass, was? Mhm. Der jetzt? Und du denkst so, oh, der gibt das zu, oh krass, mutig. Nee, es ist absolut nicht mutig, es ist normal, es muss einfach auch ein Stück weit normal sein.
Richtig. So, ja, also, man muss halt bereit sein, eben sich dann die professionelle Hilfe zu nehmen.
Ja.
Weil man hat dann vielleicht auch nicht das Umfeld,
ja,
das einen wirklich unterstützen kann,
ja,
auch gut unterstützen kann, weil es durchaus ja sein kann, dass das Umfeld zu den 42% gehört. Und dann bist du natürlich in so einem Einsamkeitszirkus unterwegs und es kann durchaus sein auch, dass aus zweierlei Hinsicht ein Klinikaufenthalt oder ein Rückzug, das muss ja nicht unbedingt in der Klinik sein, aber ein Rückzug gut sein kann, nämlich dass man einmal professionelle Hilfe bekommt oder sich eben seiner selbst besinnt. Und das Zweite ist, Einsamkeit kann auch mal gut sein oder manchmal auch besser sein als die Gesellschaft von schlechten Menschen. Und auch das ist ein Aspekt, den man für sich so ein bisschen positiv mit Einsamkeit assoziieren kann. Weil schlechte Menschen lassen dich auch nicht besser fühlen. Sondern im Gegenteil, du fühlst dich eher schlechter. Und dann ist es auch schwierig, mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen tatsächlich positiv und auch transparent umzugehen. Und deshalb kann man auch da das Thema Einsamkeit im Grunde ja für sich ein bisschen raussuchen. Und ich glaube auch aktuell, ich möchte noch mal ganz kurz, weil es ja in der letzten Folge auch noch mal Thema war, auf das Erdbeben in der Türkei und in Syrien kurz eingehen. Die Einsamkeit, die Menschen unter den Trümmern, glaube ich, fühlen, ist, glaube ich, mit ganz schwierigen anderen Einsamkeiten zu vergleichen. Ich glaube, das darf sich sowieso keiner leisten, Vergleiche zu ziehen. Ob es jetzt einsamer ist in einer Gefängniszelle oder einsamer unter den Trümmern, nicht zu wissen, ob man gefunden wird. Aber wie stark der menschliche Geist eigentlich sein muss und sein kann, zeigt uns eigentlich eine der größten Katastrophen der letzten Jahre, wenn Leute nach 200 Stunden lebend aus den Trümmern geborgen werden. Also nur mal zum Verständnis, 200 Stunden sind 8,5 Tage. Mhm. Der gemeine Mediziner würde sagen, nach 3 Tagen ohne Flüssigkeit stirbt der Mensch. So, wir reden von 8,5 Tagen unter Trümmern. Die werden jetzt nicht begraben worden sein in der Nähe einer Wasserleitung. Also jede dieser Personen, die nach 6, 7, 8, Tagen gefunden wurden. Kleinste Kinder, Monate alt, wenige Jahre alt. Also die werden sicherlich nicht irgendwie Zugang in den Trümmern auf Wasser gehabt haben. Aber das ist, glaube ich, auch für uns nochmal, obwohl wir das nicht nachvollziehen können, was für ein Leid diese Menschen dort ertragen mussten. Aber die waren definitiv einsam.
Ja, klar.
Und haben das überlebt. Also das ist unfassbar. Also es ist für mich, wo ich einfach sage, das ist auch gar nicht mehr medizinisch oder rational erklärbar. Hm. Das ist im höchsten Maße übergeordnet. Ich weiß es nicht, wie es verpacken soll, ich weiß für eine Art von Fähigkeit, aber das ist eigentlich unmenschlich. Eigentlich ist es unmenschlich, aber von Menschen geschafft und vor allen Dingen auch von Rettern, das muss man sich mal vorstellen, die graben nach 7, 8 Tagen, graben die immer noch. Eigentlich nie mit der Vorstellung, ja, da können wir eigentlich keinen mehr lebend rausholen. Und dann finden die noch Leute. Das ist unvorstellbar. Also zu welcher Kraft, welches Potenzial das Menschenkind hat, das ist unvorstellbar. Und deshalb ist es natürlich auch an uns allen, aus wirklich den negativsten Themen, den negativsten Erlebnissen, immer noch das Positive rauszuziehen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb müssen wir auch Nachrichten und Informationen müssen wir versuchen, zwischen den Zeilen wahrzunehmen. Und nicht einfach nur, ach, ist ja toll, dass sie nochmal jemanden gefunden haben. Sondern einfach nur mal sich hinsetzen, Stift und Papier, wenn man es nicht im Kopf rechnen kann. Und dann sagen, ja, lecco mio, nach 200 Stunden kommt da nochmal jemand ans Tageslicht. Irre. Absolut irre. Und das ist natürlich etwas, was man wirklich für sich in jeder Situation als Kraft tanken kann und rausziehen kann.
Also das ist jetzt tatsächlich so, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist, weil das ist tatsächlich so ein starkes Statement, dass ich das wirklich am Ende dieses Podcasts einfach so stehen lassen will, weil ich glaube einfach genau das ist wahrscheinlich das, was uns am Leben hält und das ist auch das, was wir vielleicht einfach auch nochmal so mitnehmen können, auch aus so einer stumpfen Folge Podcast, dass es da schon auch Energien gibt, die wir vielleicht einfach auch nur nutzen müssen. Und dieses nur nutzen ist vielleicht auch ein bisschen einfach gesagt, aber wir haben das ja in uns. Ne? Und es ist ja auch so, dass wir das eigentlich auch abrufen können. Und selbst unter extremen Bedingungen, so wie du sie gerade sehr schön bildlich skizziert hast und aber auch medizinisch unterfüttert, ist es trotzdem möglich, dass man dort auch Kräfte sammeln kann, um aus solchen Situationen, Extremsituationen sogar rauszukommen. Also das Besinnen auf das Wesentliche finde ich immer wahnsinnig wichtig und gerade nochmal mit dem Artikel von Business Insider denke ich, da steckt noch so viel Potenzial in uns, was wir nicht nutzen, was wir, glaube ich, wahrscheinlich nur zu einem 10% wahrscheinlich nutzen, zu dem, was wir eigentlich fähig wären. Und wir sind eigentlich manchmal einfach ein bisschen doof, muss man sagen, dass wir uns auch so treiben lassen, ne? Und auch so mitnehmen lassen in einer Negativwelle, anstatt zu sagen, nee, ja, stopp, Sekunde, ist doch gar nicht notwendig. Und vielleicht nochmal zu hinterfragen und anfangen, was zu verändern. Die Chance gibt es halt jeden Tag. In der Familie meiner Frau gibt es einen sehr, sehr, sehr schönen Satz. Und morgen geht ein neuer Himmel auf.
Ja. Und genau das ist es. Und wie du schon gesagt hast, wir können viel Kraft daraus ziehen. Wir müssen es wollen. Wir müssen aber, wie gesagt, auch diese Messages, die uns einfach das Leben gibt, andere Menschen vermitteln, die müssen wir aufsaugen. Und dann, glaube ich, ist jeder in der Lage, sich, es gibt ja diesen schönen Slogan, jeden Tag 1% besser, was, also jeden Tag 1% besser, 1% ist schon gewaltig,
ja.
Aber tatsächlich jeden Tag ein Stück besser, das fängt im Kopf an und hört dann am Ende in den Füßen im Körper auf. Und ich denke, dass es eben wichtig ist, sich auch positiv mit den Dingen auseinanderzusetzen, weil Verschwörungstheoretiker und Crash-Propheten, die haben Hochkonjunktur. Gerade in den letzten Jahren. Die muss es auch geben, weil letztendlich ist es ja schön auf der einen Seite, dass es wie in vielen literarischen Verfilmungen und Buchtiteln so, du brauchst halt immer den Darth Vader auf der einen Seite und sozusagen die Jedi-Ritter auf der anderen. Also du musst einfach dieses Schwarz-Weiß, das brauchen wir irgendwo. Auch wenn, um es am Ende wie eine Challenge zu bewerten und uns da wirklich das Positive rauszuziehen. Und ich glaube, wir können immer auch von den Größten aller Zeiten lernen, wie beispielsweise Albert Einstein, den man auch seinerzeit, kann man in der Autobiografie gut nachvollziehen, immer vorgeworfen hat, ja, du isolierst dich, du bist nur mit deiner Wissenschaft und so weiter unterwegs. Und der hat das Thema Einsamkeit auch in einem Satz wunderbar aufgegriffen und gesagt, ich lebte in Einsamkeit, die in der Jugend schmerzlich, in den Jahren der Reife aber köstlich ist. Und auch da sieht man im Grunde in einem Satz, wie man letztendlich das Thema in beide Richtungen gestalten kann. Natürlich ist das Einstein, wir sind es nicht, aber ich glaube, die Geschehnisse, wie gesagt, gerade im Erdbebengebiet, aber auch auf ganz, ganz anderer, kleinerer Flamme zeigen uns, dass wir zu sehr, sehr großem Potenzial fähig sind.
Das war eine sehr schöne Folge. Ich könnte noch stundenlang mit dir über Einsamkeit reden, viel mehr, aber auch über die Chancen, die daraus entstehen und die wir nicht nutzen. Bin gespannt, wann wir irgendwann im Laufe der Folgen, vielen Folgen, die noch vor uns liegen, mal wieder drauf zurückkommen. Ich glaube, das ist noch nicht auserzählt. Aber lass uns nach vorne blicken, so wie wir das gerne tun und vielleicht einfach in der nächsten Folge mal was für die Seele tun und fürs Essen tun. Wir haben damit begonnen, diese Folge begonnen und auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, nämlich das Thema Soul Food für Körper und Geist. Da bin ich mal gespannt, was der Doktor dazu sagt.
Und, ich auch. Da bin ich mal gespannt, was ich da aus dem Lehnkästchen fallen lassen kann.
Sehr, sehr gut. Da freue ich mich schon drauf und gehe mal eine Runde kochen. Danke dir sehr für heute und wünsche dir gerne, und euch da draußen eine erfolgreiche Woche.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Liebe Grüße an alle.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.